DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen. Großbanken vor Stunde der Wahrheit. Der Stresstest naht. Und Mitumba, wie Secondhand-Kleidung in Afrika gehandelt wird. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Die Europäische Zentralbank übernimmt ab November die Aufsicht über die größten Banken der Währungsunion. Vorher werden die Geldhäuser noch auf Herz und Nieren geprüft, mit einem Stresstest. Am kommenden Sonntag werden die Ergebnisse des Tests bekannt gegeben. Was verbirgt sich hinter dieser Zeugnisvergabe?
Als ob die Eurozone nicht schon Stress genug hätte. Schlechte Wirtschaftsdaten, steigende Schulden, hohe Arbeitslosigkeit und eine Notenbank im Kreuzfeuer der Kritik. Darunter zieht eben diese Zentralbank auch noch rund 130 Großbanken der Euroländer einen Stresstest. Am kommenden Sonntag schlägt die Stunde der Wahrheit. Namen der Wackelkandidaten kursieren bereits. Auch wird über Turbulenzen an den Finanzmärkten am Tag danach spekuliert. Dass die EZB sich selber und den Großbanken der Eurozone diesen Stress zumutet, hat mit der viel diskutierten Bankenunion zu tun. Die Gründung einer solchen Union wurde Ende Juni 2012 auf einem der vielen Krisengipfel beschlossen. Sie soll den Teufelskreis von Bankenkrisen und Staatenkrisen durchbrechen und somit eines der Grundübel der Währungsunion beheben. Die Bankenunion soll von drei Säulen gestützt werden: Aufsicht, Abwicklung und Einlagensicherung. Schnell war man sich einig, dass die EZB die Bankenaufsicht auf europäischer Ebene übernehmen sollte. Nach langem Hickhack wurde die Abwicklung maroder Institute Ende letzten Jahres geregelt. Auch eine gemeinsame Einlagensicherung wird früher oder später kommen. Dann wird die Bankenunion zu einer Art Versicherung mutieren. Damit keine Bank mit einem Schadensfall der Versicherung beitritt, plädierten vor allem deutsche Ökonomen dafür, dass die EZB die Bankbilanzen genau unter die Lupe nimmt, bevor sie mit der Aufsicht beginnt. Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim ist einer davon.
Wer unter die gemeinsame Aufsicht will, muss sich dafür qualifizieren. Der muss nachweisen, dass er für die anderen Mitglieder in dieser Gemeinschaft kein unerträgliches Risiko ist.
Das ist auch im Interesse der EZB. Schließlich wolle sie keine Verantwortung für alte Risiken übernehmen, so Burkhoff. Beim Test geht es zuerst um das Eigenkapital. Es muss mindestens 8% der sogenannten risikogewichteten Anlagen ausmachen. Risikogewichtet, das heißt, dass Anlagen, die als wenig riskant eingeschätzt werden, nur teilweise berücksichtigt werden. Die Sache hat aber einen Haken.
Teilweise werden sie von die Einschätzungen von den Banken selbst vorgenommen,
sagt Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. Die Erfahrung aus der letzten Krise habe gezeigt, dass die risikogewichtete Eigenkapitalquote kein sehr guter Indikator sei.
Vor allem ist es eben so, dass diese Modelle mit Daten aus der Vergangenheit gearbeitet haben und es ist eben nicht klar, ob damit Krisen der Zukunft immer richtig erfasst werden.
Besser wäre es seiner Meinung nach, von den Banken zu fordern, mindestens 3% ihrer gesamten Anlagen durch Eigenkapital zu finanzieren. Das ist die sogenannte Leverage Ratio. Ein von seinem Institut durchgeführter Stresstest zeigt, dass im Krisenfall die Kapitallücke größer ist, wenn man bei der Eigenkapitalberechnung die Leverage Ratio zugrunde legt. Mit anderen Worten, bei diesem Modell wird der Kapitalbedarf genauer abgebildet. Nimmt man das risikogewichtete Modell der EZB, kommt das ZEW zum Schluss, dass die Banken die Eigenkapitalanforderungen weitestgehend erfüllen, im Normalfall. Das hätten die Banken erreicht, nicht indem sie neues Geld von außen genommen, sondern ihre Aktiva abgebaut hätten, sagt Clemens Fuest.
Wir zeigen sogar, dass für die 10 größten Banken das Eigenkapital absolut gesehen gesunken ist. Nur haben die ihre Bilanzen noch stärker verkürzt, also ihre Kreditvergaben und ihre Investitionen noch stärker gekürzt, sodass die Eigenkapitalquoten angestiegen sind.
Das zeigt das Dilemma, in dem die EZB steckt. Einerseits verschenkt sie quasi Geld an die Banken, damit sie mehr Kredite an die Unternehmen vergeben, um das Wachstum anzukurbeln. Andererseits stellt sie als Regulierer höhere Eigenkapitalanforderungen an die Banken, um sie krisenfester zu machen. Und sind die Banken für die nächste Krise gut gerüstet? Das ist die eigentlich spannende Frage beim Stresstest. Nicht gut genug, lautet das Fazit des ZEW-Tests. Denn bereits bei einem Wertverlust der von den Banken gehaltenen Papiere um 10% tut sich eine Kapitallücke von über 150 Milliarden Euro auf. Banken aus Deutschland und Frankreich schneiden bei diesem nicht sonderlich pessimistischen Szenario auffallend schlecht ab. Welches Zeugnis die Banken von der EZB bekommen, hängt davon ab, welche Krisenszenarien die Zentralbank entworfen hat. Finanzexperte Hans-Peter Burghof kritisiert, dass es unterschiedliche Szenarien für unterschiedliche Länder geben soll.
Die deutschen Banken müssen halt sehr härtere Szenarien bestehen als griechische Banken.
Zudem sei das Ganze natürlich auch eine politische Sache, meint Thomas Hartmann-Wendels von der Universität Köln.
Die EZB wird sich kaum zutrauen, jetzt zu sagen, stellt euch mal vor, Griechenland kann nicht mehr zahlen, es kommt zu einem weiteren Schuldenschnitt.
Auch hier ist die EZB in einem Dilemma. Unterwirft sie die Banken einer zu harten Stresssituation, lösen die Ergebnisse erst recht Stress an den Finanzmärkten aus. Sind die Szenarien butterweich formuliert, wird der Test und damit auch die EZB unglaubwürdig. Dennoch hält Hartmann-Wendels solche Tests für sinnvoll. Man dürfe nur die Ergebnisse nicht überbewerten und
man sollte das nicht mit so viel Getöse machen,
sagt der Bankenprofessor aus Köln.
Chang Danhong über den Bankenstresstest der EZB. Second-Hand-Kleidung ist nicht nur in Deutschland angesagt. In Berlin, Hamburg und Köln tragen modebewusste Menschen Opas alten Pullover auf und nennen das Ganze dann Vintage-Look. Viele gebrauchte Klamotten landen aber auch in Altkleidercontainern und gehen dann an Hilfsorganisationen oder direkt weiter nach Afrika. Ein großer Absatzmarkt dafür befindet sich in Tansania. Aus Deutschland kommen dort jährlich 600.000 Tonnen Second-Hand-Ware an, werden umbenannt in Mitumba und dann weiterverkauft, wie auf diesem Markt in Tansania.
Ich glaube, wenn ich das anziehe, wird das nicht schlecht aussehen. Aber die Rüschen da oben, ach, ich weiß nicht, es sieht irgendwie kindisch aus.
Mansi Wanza drängt sich durch eine Gruppe von Frauen. Vor ihr steht ein Kleiderberg, der doppelt so groß ist wie sie. Im 60-Sekunden-Takt packt ein Mann immer mehr Anziehsachen aus einem großen Ballen. Durch Mansis Hände huschen ein schwarzes Abendkleid, Jeans und ein Rüschenhemd.
Mitumba ist gut für uns und gleichzeitig auch ein Trend geworden. Schau hier, ich kann viele Sachen kaufen, weil hier alles total billig ist. Ein Beispiel ist diese Bluse. Es gibt sie für 25 Cent. Ich suche immer, solange bis ich es in Ordnung finde.
Mitumba, die Second-Hand-Ware aus Europa, ist Teil der tansanischen Gesellschaft geworden. 90% der Bevölkerung kaufen hier ihre gebrauchten Klamotten. Auf dem Karume-Markt ist die Auswahl groß. Schuhe, Anzüge, Unterwäsche, Rucksäcke und Bettwäsche. Hier findet man alle Stoffe für einen geringen Preis. Aber es gibt auch First-Class-Mitumba. Das ist Markenkleidung, die dann für das dreifache Geld verkauft wird. Unter diesen Aspekten leidet die einheimische Textilindustrie.
Der Verkauf von Traditionskleidung wie Kitenge oder Kange lässt nach. Viele Menschen verlieren ihre Jobs durch die Einfuhr von Mitumba.
So Hillary Terry, Kleinunternehmer in Dar es Salaam. Rund 80.000 Menschen haben ihren Job in diesem Wirtschaftsbereich verloren. Terry will trotzdem noch seine Traditionskleidung verkaufen. Er hofft auf einen neuen Modestil. Ein Mix aus gebrauchter westlicher Ware mit afrikanischer Traditionskleidung. Was anderes bleibe ihm auch nicht übrig. Aber Mitumba ist nicht nur Fluch, sondern auch Segen. Es hat sich ein neuer Markt für Fundis entwickelt, so nennt man hier die Näherinnen. Man sagt, jeder Tansanier hat einen eigenen Fundi. Deshalb hat Jarida Peter den Job gewechselt. Sie sitzt jetzt mit ihrer Nähmaschine auf dem Karume-Markt und verdient im Monat ca. 50 Euro.
In meinem alten Beruf gab es keinen Erfolg mehr für mich. Durch Mitumba habe ich die Möglichkeit, viele Dinge zu verkaufen. Tücher, Decken, Gardinen und Tischdecken. Das alles lohnt sich für mich viel mehr.
Entwicklungen, mit denen Nancy aufgewachsen ist. Für sie ist Mitumba lediglich die bessere Alternative zu den Preisen in den Shopping-Malls. Nach 3 Stunden hat sie ein Outfit gefunden.
Es war ein guter Preis. Wenn ich diese Jeans im Einkaufscenter kaufen würde, würde ich für 4 Euro nur eine Hose bekommen. So habe ich 2.
I'll get one for 8,000, so.
Mitumba hat die Textilbranche in Tansania verändert. Die lokale Industrie leidet, Näherinnen haben neue Arbeitsplätze. Und die Gesellschaft? Sie hat eine billige Variante bekommen, dem Westen zumindest kleidungstechnisch näher zu kommen.
Carsten Kaminski berichtete aus Tansania. Und wir kommen zum Lieblingssport vieler US-Amerikaner. Die Rede ist vom Baseball. Heute starten die Finalspiele, die sogenannte World Series der Major League Baseball zwischen den Kansas City Royals und den San Francisco Giants. Unser Reporter hat das zum Anlass genommen, sich mal die Produktion von Baseballschlägern anzuschauen. Und siehe da, bei Amerikas beliebtestem Schläger, dem Louisville Slugger, hat er, man höre und staune, deutsche Wurzeln gefunden. Die Firma wurde nämlich von den Nachfahren deutscher Einwanderer gegründet und noch heute kommen Drehmaschinen aus Nürnberg bei der Produktion zum Einsatz und die damit gefertigten Schläger, die sorgen immer wieder für Höhepunkte beim amerikanischen Traditionssport.
He hits it high. He hits it deep. It is out.
Was für den Fußballspieler das Tor ist, das ist für den Baseballspieler der Home Run. Der Moment, wenn der Schlagmann den Ball mit seinem Schläger so genau trifft, dass der Ball in hohem Bogen rausfliegt aus dem Stadion. Damit das gelingen kann, muss der Schläger, den der Spieler nutzt, zu so etwas wie einem verlängerten Arm werden. Der Schläger muss sich genau richtig anfühlen, das richtige Gewicht haben, den richtigen Griff, das richtige Holz. Den richtigen Baseballschläger zu finden, ist also enorm wichtig. Die meisten Spieler der amerikanischen Profiliga MLB vertrauen auf einen Schläger der Firma Louisville Slugger, die schon seit 130 Jahren im Geschäft ist. 1884 war der Baseballer Pete Browning als der Louisville Slugger bekannt, was so viel heißt wie der Keulenschwinger aus Louisville. Eines Tages zerbrach sein Schläger und zufällig war Bud Hillerick anwesend, der Pete angeboten hat, ihm neue Schläger zu machen, im holzverarbeitenden Betrieb seines Vaters. Mit dem neuen Schläger war Pete Browning sehr erfolgreich und danach wollte jeder einen Hillerick-Schläger. Und so hat das alles angefangen, vor 130 Jahren.
And that's how we started off, 130 years ago.
Erzählt Pee-wee, der Tourguide, der die Besucher durch die Fabrikationsstätten von Louisville Slugger führt, in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Bud Hillerick, der Mann, der den ersten Schläger gefertigt hat, war übrigens der Enkel eines deutschen Einwanderers. Michael Hillerich war aus Baden-Baden in die USA ausgewandert. Doch das ist nicht die einzige Verbindung zu Deutschland, die der Hersteller dieses uramerikanischen Sportgerätes hat. Pee-wee deutet in der Fabrikationshalle, in der wie in jedem holzverarbeitenden Betrieb ein ziemlicher Lärm herrscht, auf 3 große Maschinen, die einen Baseballschläger nach dem anderen ausspucken.
These are Tracer lathes, the Walter Hempel production lathes made in Nuremberg, Germany.
Das sind Drehmaschinen, hergestellt von Walter Hempel in Nürnberg in Deutschland. Sie können sehen, wie die Rohlinge hinten reinkommen und nach 90 Sekunden als Baseballschläger wieder rauskommen. Fränkischer Mittelstand also für amerikanischen Breitensport. denn hier werden die Schläger für Freizeitsportler hergestellt. Die Profiabteilung arbeitet noch genauer mit einer computergesteuerten Maschine, die auch die kleinsten Wünsche der Profis erfüllen kann. Hier geht es um Millimeter bei der Griffweite zum Beispiel. Wer als Profi einen Vertrag mit Louisville Slugger abschließt, bekommt alle Schläger, die er braucht. Im Gegenzug darf die Firma Modelle mit eingebrannter Unterschrift des Spielers an die Öffentlichkeit verkaufen. Und was für Namen das sind. In den letzten 130 Jahren sind die größten der Großen dabei gewesen. Babe Ruth zum Beispiel, der für Baseball das ist, was ein Fußballspieler für seinen Sport wäre, wenn er so gut wie Pelé, Beckenbauer und Maradona zusammen wäre. Oder Ty Cobb, oder Joe DiMaggio, oder Jackie Robinson. Sie alle hängen an einer großen Wall of Fame, einer Ruhmeswand. Und wer will, kann sich einen Baseballschläger machen lassen, genau nach den Vorgaben seines Lieblingsspielers, selbst wenn der wie Babe Ruth schon seit Jahrzehnten tot ist. Bleibt nur ein Problem, den Schläger seines Vorbilds kann man sich kaufen, das Talent nicht. Dieses Geräusch wird der Durchschnittsspieler so gut wie nie hören, auch wenn er den gleichen Schläger hat wie Babe Ruth.
Soweit der Beitrag von Rolf Bühlmann über den Baseballschläger mit deutschen Wurzeln, den Louisville Slugger. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.